Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Das Thema heute ist Fonds sexueller Missbrauch und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Katharina, wen haben wir heute da?
Wir haben heute Simeon Breuer hier, den kennen regelmäßige Hörende auch schon, weil er uns schon mal etwas zum eckigen Tisch erzählt hat und zu den Anerkennungsleistungen im katholischen Bereich. Simeon, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Wir freuen uns auch sehr.
Simeon, erzähl doch nochmal ganz kurz, was ist der eckige Tisch? Was macht der, was kann der und wo kann der hilfreich sein?
Eckiger Tisch ist eine Betroffeneninitiative, die sich vor allen Dingen um Betroffene im katholischen Bereich kümmert, um die Interessen, um den Kampf für Gerechtigkeit, um Anerkennungszahlungen. Und wir versuchen, die Lebenssituation für Betroffene durch unsere Arbeit immer ein Stück besser zu machen. Das machen wir über Gespräche, das machen wir über die Politik und das machen wir hier in Berlin. Und wir bieten auch allen Betroffenen die Möglichkeit an, sich an uns zu wenden, wenn sie oder ihr Unterstützung braucht, um den Weg weiterzugehen.
Aber ich glaube, bei einigen Punkten seid ihr doch auch für Betroffene aus dem evangelischen Kontext ansprechbar, oder?
Genau. Also wir sind grundsätzlich, wenn wir helfen können, vor allen Dingen zu vermitteln, auch für Betroffene aus dem evangelischen Kontext ansprechbar. Und unser Ziel ist es auch, in Zukunft mehr die Gemeinsamkeiten zu sehen in den Problemen und da Möglichkeiten zu geben, auf beiden Seiten, dicken Anführungszeichen, der Konfession Unterstützung zu geben.
Probleme ist ja ein gutes Stichwort. Probleme gibt es haufenweise. Katharina, du warst ja neulich nochmal im Fernsehen. Da hattest du auch nochmal die Probleme aufgezählt, mit denen Betroffene sexualisierter Gewalt zu kämpfen haben. Was sind die Hauptprobleme?
Wir haben häufig einfach insgesamt eine höhere Belastung, unter der die Betroffenen dann oft ihr Leben lang kämpfen. Und manchmal kommt es auch schon so direkt, zum Beispiel, dass jemand, eine Person, die in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt hat, Bildungsabschlüsse zum Beispiel nicht schafft. So. Und das ist dann ja eine lebenslange Folge. Es kann auch viel später sein, dass jemand merkt, in dem Moment, wo die Person Kinder bekommen hat und auf einmal in der Elternrolle ist, dass da psychische Belastungen sichtbar werden. Das führt dann eben manchmal zu Suchterkrankungen, manchmal dazu, dass man Beziehungen nicht so gestalten kann, wie man sie gestalten möchte. Das führt dazu, dass man vielleicht öfter mal umzieht, weil man an einem Ort nicht gut sein kann. Das führt manchmal dazu, dass man eher auch in Gewaltbeziehungen landet, weil man schon so viel Gewalt erlebt hat. Also ganz, ganz vielfältige Folgen. Und die sind dann oft mit Kosten verbunden, die man individuell trägt, weil man zum Beispiel sich nicht beruflich so gut qualifizieren konnte, weil man im Beruf nicht so belastbar ist und deswegen vielleicht nur Teilzeit arbeiten kann, nicht die Karriereschritte machen kann, die man machen könnte und auch manchmal, weil man früh verrentet wird oder einfach auch keinen Job findet. So, und das sind dann doch Folgen, die Betroffene eben erleben. Nicht alle und nicht immer und nicht alle gleichermaßen, aber das sind Folgen.
Jetzt gibt es ja einen ganzen Berg von Leistungen vom Staat gemäß der Sozialgesetzbücher, zum Beispiel SGB II, ne? Bürgergeld und Grundsicherung für die, die überhaupt gar nicht am Erwerbsleben teilnehmen können. Dann gibt es natürlich die Krankenkasse, ne, bei Erkrankungen, SGB V, die Rentenkasse, Frühverrentung, du hast es angesprochen. Es gibt aber auch die Fälle, wo Missbrauch ein Unfall sein kann, wenn es zum Beispiel im Ehrenamt passiert ist, das wäre dann SGB VII, SGB IX mit der Schwerbehinderung, die soziale Entschädigung, SGB XIII. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Das soziale Entschädigungsrecht ist eigentlich diese Idee, dass das ja Gewalttaten sind und Straftaten, die passiert sind. Und der Staat konnte die Kinder oder Jugendlichen als seine BürgerInnen nicht schützen. Und darum hat man halt Rechtsansprüche an den Staat, weil er Schutz nicht nachgekommen ist. Das ist ja echt eine tolle Idee, zu sagen, hier, der Staat hat sozusagen versagt. Darum ist es zu einer Gewalttat gekommen. Die hat Folgen und darum hat man Ansprüche an den Staat. Das hieß früher Opferentschädigungsgesetz und heute heißt das soziales Entschädigungsrecht. Ist von der Grundidee hervorragend, ist in der Praxis oft alles andere als einfach.
Das ist ja, glaube ich, bei all diesen Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern so, dass die von der Sache her total gut sind und da können wir wirklich froh sein, in einem Land zu leben, wo es das überhaupt gibt. Aber Folgen sexualisierter Gewalt lassen sich da teilweise sehr schwer irgendwie reinquetschen. Ich sag mal, gerade wenn es vielleicht ganz lange her ist, wenn es dafür keine Beweise gibt, das ist ja so eine Eigenschaft von sexualisierter Gewalt, dass sie häufig ohne Zeugen passiert, da stoßen diese Systeme dann teilweise an ihre Grenzen. Was es natürlich noch gibt, sind die Anerkennungszahlungen der Kirchen. Das gibt es in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Das sind Zahlungen, die, wir sagen immer, sehr willkürlich in der Höhe sind und überhaupt nicht annähernd irgendwelche Vollkosten decken. Ja, wenn man es schafft, kann man den Täter noch auf Schmerzensgeld verklagen. Und ja, es gibt in Einzelfällen auch erfolgreiche Urteile, wo Betroffene gegen die katholische Kirche geklagt haben. Aber das sind alles schwierige Sachen und auch Einzelfälle. Aber eine Sache gab es doch da nochmal. Und Simeon, dafür bist du doch Experte.
Ja, es gab den Fonds sexuellen Missbrauchs mit dem ergänzenden Hilfesystem. Immer wenn ich jetzt EHS sage, meine ich das, weil, wie wir gerade bei euren Ausführungen gemerkt haben, das klingt kompliziert. Und ich glaube, das ist auch kompliziert. Nicht nur allein die Systematik dahinter, sondern auch, um dahin zu kommen. Dann gibt es wieder verschiedenste rechtliche Hürden. Man muss sehr viele Anträge ausfüllen. Und es gab dieses zu diesem Bestehenden, was ihr genannt habt, das sogenannte eben ergänzende Hilfesystem. Das war eine Idee, die 2010 entstanden ist, um den runden Tisch. Also ich habe ja eben gesagt, ich arbeite beim eckigen Tisch. Der runde Tisch ist praktisch die Entstehungsgeschichte auch vom eckigen Tisch. Der runde Tisch wurde kurz nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals, des sogenannten, ins Leben gerufen mit Vertretern aus Politik, von verschiedenen Sozialverbänden, von Kirchen, aber ohne Betroffene. Deswegen haben wir den eckigen Tisch gegründet als ja praktisch Gegenbeispiel dafür. Und dieser runde Tisch hat damals beschlossen, dass es irgendwas geben muss für einfache Soforthilfen abseits dieses von euch eben beschriebenen Regelsystems. Und dann wurde beschlossen, dass es 10.000 Euro an Sachleistungen für Betroffene geben kann. Sachleistung heißt in dem Fall Dinge, die A, das Regelsystem nicht abdeckt. Also wenn ich zum Beispiel einen Bildungsabschluss nachholen möchte, dann kann ich diese 10.000 Euro dafür einsetzen, den Bildungsabschluss nachzuholen. Wenn ich eine Selbstständigkeit starten möchte, dann kann ich das dafür einsetzen. Aber grundsätzlich kann ich das dafür unkompliziert aufwenden, was mir als Betroffenen gut tut in dieser Situation. Von einem Fahrradkauf über vielleicht einen Kuraufenthalt, der halt sonst nicht abgedeckt würde. Und das ging seit 2010 so. Das ist relativ gut gestartet. Es gab viele, viele Anträge und es gab auch einen Beirat von Betroffenen, der am Anfang dabei war.
Also das wurde erstmal so erkämpft, auch über Betroffene, die sich eingesetzt haben. Sollte niedrigschwellig sein. Das klingt ja eigentlich jetzt relativ gut, oder nicht?
Ja, das war auch eine gute Idee. Das Ende kam dann nur 2025. Zuerst war angekündigt, dass die Mittel auslaufen bis Ende des Jahres, also dass Menschen Anträge stellen können bis Dezember 2025. Sukzessive hieß es dann, nein, 31. August ist die sogenannte Deadline für Anträge. Und dann kam aber die Mitteilung am 19.03. ab sofort keine Anträge mehr.
Also auch Leute, die sich auf die Informationen verlassen hatten und sagten, ich habe ja dieses Jahr noch Zeit, dann ich gucke mal, dass ich den Antrag dann stelle, so wann ich auch ganz gut dafür bereit bin. Die waren dann im Grunde genommen, auf einmal war die Deadline abgelaufen, ohne dass sie es wussten.
Genau, also bei diesem sogar sehr einfachen Prozess war plötzlich die Verkomplizierung da, in dem Sinne, hey, selbst wenn ihr jetzt gerade einen Antrag schreibt, stopp, wir nehmen keinen neuen mehr an.
Das Ganze sollte relativ niedrigschwellig ablaufen. Wie war denn das eigentlich?
Also ich kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen. Also das war im Verhältnis relativ einfach. Man konnte da auf diese Seite gehen, sich da so ein Formular runterladen, da so grob die Eckdaten eintragen. Ich sag mal, für mich war es relativ einfach. Ich habe ja ein Urteil, ein Gerichtsurteil. Mein Täter wurde ja zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das habe ich damit dran getackert. Und dann sollte ich eintragen, was ich da irgendwie für mich als wichtig erachte. Das habe ich gemacht. Dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr gehört. Und dann war klar, alles gut, alles genehmigt. Relativ easy. Keine großen Nachfragen, kein von wegen, ja, aber Sie haben dieses und dieses vergessen oder so. Das war recht einfach.
Und vielleicht noch ergänzend dazu, auch wenn keine Gerichtsurteile wie bei Jakob jetzt vorlagen, war es die Schwelle sehr niedrig, dort was zu bekommen und die Beweispflicht nicht so erdrückend wie vielleicht in anderen Modellen oder anderen Sachen, wie man an Entschädigungszahlungen kommen kann.
Das heißt, man musste das Ganze nur plausibel darstellen?
Ja, also es muss auf jeden Fall plausibel sein, aber es ist jetzt nicht so diese große Beweislast.
Wer hat denn das dann entschieden, ob das jetzt plausibel ist oder nicht oder ob es da jetzt Geld gibt oder nicht?
Das wurde in der Abteilung des Bundesfamilienministeriums entschieden, wo dieser Fonds sexueller Missbrauch angehängt ist.
Wer konnte denn überhaupt da einen Antrag stellen? Also wir sind ja hier aus dem kirchlichen Kontext betroffen. War das eine Sache, die irgendwie noch mehr Anspruchsberechtigte hatte?
Also es konnten Betroffene aus dem kirchlichen Kontext und natürlich auch wer woanders irgendwo in einer öffentlichen Schule oder auf dem Internat, was jetzt auch nicht von der Kirche getragen war. Aber vor allen Dingen konnten eben gerade auch Betroffene aus dem Kontext Familie und persönlicher Nahbereich dort Anträge stellen.
Ich möchte da nochmal echt betonen, wie wichtig es ist, auch diesen familiären Kontext nochmal in den Blick zu nehmen. Ich meine, wir sind hier auf Kirche spezialisiert, in Anführungszeichen, aber dass diese große Gruppe nicht so wahrgenommen wurde. Und gerade dieser Fonds war so wichtig, um Hilfsmittel im besten Sinne des Wortes zu finanzieren, die für andere Leute, wenn sie keine gebrochene Erwerbsbiografie haben, eine Selbstverständlichkeit sind. Nochmal das Beispiel Fahrrad. Ich kann mir ein Fahrrad kaufen und dann kann ich für mich durch diesen Sport, durch die Bewegung vielleicht das anders verarbeiten. Aber das sind halt Sachen, die, wenn ich nicht in einer flüssigen Erwerbsbiografie bin, größere Herausforderungen sind als für andere Menschen.
Ja, das erklärt den Namen nochmal ganz gut. Ein ergänzendes Hilfssystem. Ne? Es ist nicht dafür da, eine langjährige Therapie zu bezahlen. Dafür reicht ja dann die 10.000 Euro auch schnell nicht aus. Aber eben, wenn die Krankenkasse zum Beispiel sagt, so, jetzt musst du erstmal 2 Jahre Pause machen, und danach kannst du nochmal einen Antrag stellen für die nächste Therapie, dann wäre das natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, davon gegebenenfalls noch Therapiestunden zu bezahlen. Du hattest gesagt, die Entscheidung ist im Familienministerium getroffen worden, ob dieser Antrag bewilligt wird, ob das plausibel ist und so weiter und so fort. Das heißt, die haben dann auch das Geld bezahlt?
Jein. Also, wenn man einen Antrag gestellt hat beim Fonds sexuellen Missbrauch, hat sich die Abteilung im Ministerium darum gekümmert, dass die bewilligt wurde. Dann war es aber so, dass bei Betroffenen aus dem katholischen und evangelischen Bereich jeweils die Kirchen direkt die Hilfsmittel übernommen haben. Das heißt, die Rechnung für Therapie oder was auch immer wurde von der Kirche bezahlt. Das ist anders als bei Personen, die im familiären Bereich betroffen sind. Das hat der Staat gezahlt, aber auch nicht direkt praktisch das Ministerium in dem Sinne, sondern in diesen Fonds sexueller Missbrauch wurde von verschiedenen Bundesländern eingezahlt. 2013 ging das ja los, da waren viele Bundesländer dabei und viele Entitäten so auf Bundesebene. Das wurde aber sukzessiv immer weniger und am Ende haben nur noch ein paar Bundesländer sich daran beteiligt.
Das heißt, die Kirchen wurden zur Verantwortung gezogen oder haben Verantwortung übernommen und diese Kosten dann auch entsprechend getragen. Und das weiß ich zumindest auch aus meinem Fall. Das ist ja etwas, was nicht auf diese Anerkennungsleistung angerechnet wurde. Also das ist eine Sache, die es außerhalb davon ganz unabhängig gab.
Genau, das ist bei uns auch so.
Dann ist ja eigentlich umso mehr die Frage, warum gibt's denn das eigentlich nicht mehr?
Also das ist genauso kompliziert, wie das viele Verfahren sind, um das einmal runterzubrechen. Wichtig, wen man in diesem Bereich kennen muss oder um das zu verstehen, ist der Bundesrechnungshof. Wenn man sich vorstellt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Verein ist, dann gibt es bei Vereinen immer eine Kassenprüfung. Und der Bundesrechnungshof ist praktisch der Kassenprüfer des Bundes. Die gucken sich die Gesetze an und die finanziellen Auszahlungsmethodiken, wofür wird Geld angewandt. Und da gibt es einige Stellungnahmen dann vom Bundesrechnungshof, wo die zum Beispiel sagen, hey, da wurden zu viel Steuern gezahlt. Oder eben, und das ist im Fall vom EAS so, das ist haushaltsrechtlich bedenklich. Was heißt das jetzt? Also, wenn man einen Haushalt aufstellt, fürs Jahr 2026 zum Beispiel, müssen auch alle Mittel, die ich verwende, klar in diesem Jahr ausgegeben werden. Beim EHS ist es so, dass aufgrund der langen Antragstellungsphasen und verschiedener Zwischenschritte es sein kann, dass Geld irgendwann in der Zukunft abgerufen wird. Das heißt, jetzt im 2026er Haushalt sind ja nicht 10.000 Euro eingepreist, sondern eventuell irgendwann in der Zukunft. Das ist grundsätzlich ein haushaltsrechtliches Problem. Ich bin der Meinung, wenn man das früh genug gesehen hat und wir wissen, dass das Problem erkannt wurde schon relativ früh, wenn man sich darum gekümmert hätte, wäre das möglich gewesen, das zu umschiffen. Dazu muss man auch so ein bisschen sagen, Eben habe ich erklärt, am 19. März letzten Jahres war der Antrag Stopp. Kurz vorher hatten wir Bundestagswahlen. Die alte Regierung hat sich nicht drum gekümmert und für die neue Regierung war es dann aufgrund der Zeit einfach auch zu knapp. Das heißt, diese Probleme, die bekannt waren, der Bundesrechnungshof hat das schon relativ früh angemerkt, wurde nicht durch ein Gesetz oder durch eine Neuregelung gekittet. Und jetzt ist es so, wenn es Probleme bestehen, das ist ja in der Politik immer so, wo sind die Lösungen? Da ist so ein bisschen das Problem, dass wir nicht so richtig sehen, dass es da weitergeht. Also als dann bekannt wurde, hey, der Vorsex- und Missbrauch bzw. das EHS-System kann so nicht weiter funktionieren, dann wurde gesagt, ja, es wird an einer neuen Lösung gearbeitet. Dann wurde ein Referentenentwurf angekündigt. Das ist so ein bisschen sowas wie so ein Teaser auf ein Gesetz, kann man sich das vorstellen, wo so ein bisschen die Grundpfeiler, was möchten wir denn machen, ja, gezeigt werden. Aber diese Grundpfeiler wurden uns nicht gezeigt. Also es kam dieser Referentenentwurf nicht. Soweit ich weiß, liegt das Ganze jetzt beim Bundesfinanzministerium, das dann natürlich auch noch ein Wort mitzureden hat. Und wir warten sehnlichst auf eine Antwort, wie da der Stand ist. Ich würde euch gerne sagen, hey, dann geht das so weiter und so ist es, aber ich kann da leider keine Aussage zu treffen.
Ab wann war das denn absehbar, dass das haushaltsrechtlich ein Problem ist?
Also definitiv bekannt war das in der letzten Legislaturperiode. Da fiel die Stellungnahme vom Bundesrechnungshof unter der damaligen Ministerin Paus. Und dann ist es ein bisschen so gewesen, es war dann offensichtlich natürlich nicht die Priorität. Und ich habe das ja eben gerade beschrieben, ist auch kompliziert. Das ist jetzt nicht mal so, wir machen das jetzt mal so. Aber wenn der Wille da gewesen wäre, glaube ich, kann man sowas lösen. Und da wurde nicht gehandelt. Und dann ist das so ein bisschen aufgrund der Regierungsneubildung ja, vergessen worden, verloren gegangen. Auf jeden Fall war es nicht die höchste Priorität an der Stelle.
Also 2-3 Jahre Zeit hatten die jetzt schon.
Und man muss, glaube ich, auch sagen, dass es ja auch immer wieder eingefordert wurde. Also verschiedene Instanzen, also der eckige Tisch, aber auch natürlich die Bundesmissbrauchsbeauftragte Kerstin Klaus, der Betroffenenrat bei der UBSKM und viele andere Gruppierungen, die sich so für die Rechte Betroffener und für die Anliegen Betroffener einsetzen, haben das natürlich immer wieder eingefordert. Und leider bislang eben noch nicht mit so einem klaren Ergebnis.
Ja. Und man muss auch sagen, dass dieses Problem, dass es ums EHS geht, es noch nicht so in diese große politische Bühne geschafft hat. Normalerweise, wenn auch sowas passiert, hey, Rechnungshof merkt was an oder es gibt haushaltsrechtliche Probleme, gibt es ja natürlich parlamentarische Sachen. Da wird im Bundestag darüber gesprochen, da sind PolitikerInnen drin, die sich damit beschäftigen, aber das gab es alles nicht so, weil ich glaube, dieses System ist bei Leuten außerhalb des Kontexts der Menschen, die sich intensiv mit dieser Missbrauchsthematik beschäftigen und vor allen Dingen mit Betroffenen beschäftigen, nicht so präsent. Und wir haben auch ein paar Mal gehört, dass es von PolitikerInnen, auch wenn wir damit reden, hey, was soll denn da noch ein ergänzendes System, dass man das sehr dezidiert erklären muss und das nicht leicht ist zu vermitteln. Das ist unsere Aufgabe, da arbeiten wir auch dran. Aber dieses Thema hat eher so in den Randbereichen der politischen Öffentlichkeit stattgefunden und war noch nicht auf großer Bühne, zum Beispiel bei einer Fragestunde im Bundestag.
Also du hast jetzt einerseits gesagt, dass es vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist, warum man noch ein ergänzendes Hilfesystem braucht. Hast du noch Vermutungen, woran das liegt? Das wäre doch eigentlich dann was, wo man sagen würde, ja, muss man doch handeln.
Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, das Problem ist einerseits ein Argument, was meiner Meinung nach nicht zählt, aber sind die aktuell klammen Kassen. Also es wird dann mal darauf verwiesen, hey, angespannte Haushaltssituation. Aber, und das hat die Kerstin Klaus, du erwähntest sie eben auch immer, was sie auch immer sagt, dass das Feld der Betroffenen sehr fragmentiert ist. Das heißt, wir reden jetzt über den evangelischen, den katholischen Kontext, aber man müsste mehr mit einer Stimme reden, weil wir leben in einer Demokratie. Und da zählen Köpfe, Füße und Stimmen. Und du sagtest es, 10 Millionen Betroffene. Wenn man da mehr mit einer Stimme sprechen würde und das auch bekannter macht bei PolitikerInnen, dann könnte sich was ändern. Ich glaube das nicht, dass das irgendwie ein böser Wille ist an irgendeiner Stelle, dass das nicht gegönnt wird oder man komplett dagegen ist. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist und auch nicht das Bewusstsein um die Bedeutung dieses ergänzenden Hilfesystems für alle Betroffenen sexuellen Missbrauchs und sexualisierter Gewalt in Deutschland.
Ich finde es auch spannend, also tatsächlich diese Frage, weil ich mich mal mit der Geschichte der sozusagen betroffenen Bewegung auseinandergesetzt habe. Und es ist ja so, dass eigentlich schon in den 80er Jahren gerade damals die feministische Bewegung eben sehr stark auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufmerksam gemacht hat. Übrigens auch immer gegen Jungs. Das wird immer so gesagt, die haben nur die Mädchen im Blick gehabt. Ich habe mir mal die ganzen Bücher in der Bibliothek aus den Jahren angeguckt. Da ging es auch immer um Jungs als Betroffene übrigens. Also das heißt, das ist ja schon eigentlich relativ lange, dass ich da engagiert wurde. Aber ich habe auch überlegt, es ist einfach schwer, sich als Betroffene zu vernetzen. Weil man kann es nicht tun, während es passiert. Weil da ist man irgendwie 5 oder 8 oder 13 oder 17 Jahre alt. Ja? Und gerade in den Zeiten, wo es kein Social Media gab, war das ganz unmöglich. Und man ist eben ein Kind oder eine Jugendliche. Und hinterher muss man über etwas reden, was in unserer Gesellschaft leider noch sehr schambehaftet ist. Und ich glaube, das macht es auch besonders schwierig, dass sich Leute zusammentun und vernetzen können und dann auch politische Forderungen stellen können.
Das stimmt. Also wir stehen in gewisser Weise, du hast ja erwähnt, die Feministin in den 80ern auf den Schultern dieser Riesinnen. Aber natürlich sind wir noch nicht weit und stehen da vielleicht auch erst am Anfang. Ich muss nur sagen, es ist ja auch schwer, sich zu vernetzen, weil Vernetzung hieß ja auch natürlich, ich muss nach außen gehen, auf die Politik zu. Genau die Politik, die sowas einstellt, wie das EHS. Das heißt, ja, das erhöht den Schwierigkeitsgrad dann, finde ich, nochmal.
Ja, und es ist natürlich auch unglaublich schwierig, diese Forderungen zu stellen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die, ich sag mal, auch sehr stark von Ableismus, Ableismus, also dieses, dass man immer gesund sein soll und fähig sein und fit sein soll. Wir sollen in einer Leistungsgesellschaft und leben. Also wir definieren uns oft natürlich über unsere Fähigkeiten und unsere Leistungen. Und hier müssen Betroffene eventuell sozusagen sagen, ich habe aber Schädigungen davon. Also ich bin geschädigt worden und ich habe Einschränkungen aufgrund der Schädigungen, eventuell Behinderungen. Und ich glaube, das macht es manchmal auch besonders schwierig, weil das ist ja nichts, wo man dann in der Gesellschaft den roten Teppich ausgerollt kriegt, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Outing. Also umso wichtiger eigentlich, dass es so Organisationen wie den Eckigen Tisch gibt.
Und euer Engagement?
Wo wir aber einfach insgesamt versuchen, diese Stimmen sichtbar zu machen, und zwar jenseits von so individuellen Geschichten.
Ganz genau. Jetzt ist das eingestellt worden und wir sehen, die Motivation in der Politik, da einen passenden Ersatz zu finden, ist mittel bis gering. Die Institution Kirche, also katholische Kirche, evangelische Kirche, hatten wir darüber gesprochen, die haben die Kosten ja übernommen. Eigentlich könnten doch jetzt zumindest die katholische, die evangelische Kirche sagen, der böse Staat, der hat das eingestellt, das ist uns ganz egal, wir zahlen natürlich weiterhin. Das wäre natürlich doof für die, die nicht im kirchlichen Kontext sexualisierte Gewalt erfahren haben, also zum Beispiel in der Familie. Da gäbe es natürlich keine Institution, die das jetzt zahlen würde, aber zumindest die Kirchen könnten das doch eigentlich machen. Was weißt du darüber? Machen die das nicht? Warum?
Also mir ist nichts bekannt, wie die Haltung der Kirche dazu offiziell ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Kirche auf eine Art auch wartet, wie es weitergeht mit dem EHS, ob im Finanzministerium der Vorschlag bald vorkommt, wie das in Zukunft gelöst wird. Aber natürlich, die Kirche könnte das so, die Kirchen könnten das aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb auch weitermachen, ja.
Ich finde ja immer, die Kirchen erhalten ja hunderte Millionen von sogenannten Staatsleistungen im Jahr, also Entschädigungszahlungen für irgendwelche Sachen, von denen sie vor über 100 Jahren enteignet wurden und sowas. Die Kirchen sind ja auch durchaus für das Familienbild in unserer Gesellschaft mitverantwortlich. Ja, also in der Religion, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären und die Frau soll schweigen in der Gemeinde und sowas. Also die haben durchaus was an der Art, wie die Familie aufgebaut ist, wie die Geschlechterdynamiken sind, was zu tun. Die könnten ja sagen, von diesen Staatsleistungen, die wir bekommen, geben wir jedes Jahr das Zehntel ab für Betroffene sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft. Und zwar aus unserem Kontext, weil wir das Familienbild über Jahrhunderte mitgeprägt haben, auch für die Betroffenen in der Familie.
Ganz persönliche Meinung, ich finde, das könnten die auch tun, wenn sie nicht Entschädigungsleistungen vom Staat bekommen würden für Enteignung. Aber ja, du hast auf jeden Fall einen Punkt. Die Umsetzung ist nur schwierig, weil das sehr abstrakt ist. Aber ganz persönlich, ich würde das, was du sagst, unterschreiben, den Zehnten an Betroffene zu geben.
Ja, schade, dass wir damit enden müssen, dass wir keine Informationen über eine Neuauflage oder so etwas hier teilen können. Das ist ja schade. Teilen können wir aber etwas anderes. Denn wer noch etwas zum Thema wissen will, da gab es vor kurzem ja auch eine aktuelle Diskussion zum Thema mit der UBSKM.
Ja, genau. Die Diskussion, die du ansprichst, das war im Rahmen einer Ausstellungsvernissage. Eckiger Tisch hat eine Ausstellung im Kunstquartier Bethanien hier in Berlin veranstaltet. Gerne auch mal auf unserer Webseite gucken. Sichtbarkeiten heißt das. Drei KünstlerInnen stellen da ihre Geschichten und Werke über Betroffene des Missbrauchs in der katholischen Kirche vor. Und im Rahmen dieser Vernissage, habe ich schon angesprochen, gab es eine Podiumsdiskussion. Dort war unter anderem die erwähnte Kerstin Klaus und andere Vertreter aus Politik, Forschung und von Betroffenen und haben sich der Frage genähert, braucht es mehr staatliche Verantwortungsübernahme in diesem ganzen Komplex? Klammer auf. Ich glaube ja, aber ich möchte das Ergebnis der Diskussion auch nicht vorbereiten. Aber lade alle ein, da mal auf unserer Internetseite zu gucken und sich diese Podiumsdiskussion gerne anzuhören.
Simeon, wir hatten jetzt auch nochmal überlegt, diese Situation ist ja jetzt ausgesprochen traurig. Was man denn so machen kann jetzt akut, wenn man eigentlich sich dafür einsetzen möchte, dass PolitikerInnen mehr Verantwortung übernehmen?
Ja, also Demokratie ist eine Sache des Mitmachens und ich kann da nur empfehlen, dass ihr und sie euch mal im Internet erkundigt, wer bei euch im Wahlkreis direkt gewählter Abgeordneter ist oder über die Landesliste eingezogen ist. Wenn ihr die Person habt, dann sucht die mal im Informationssystem des Bundestages. Dort seht ihr einerseits so ein bisschen, was macht die Person für eine Arbeit, wie hat die vielleicht auch in der Vergangenheit abgestimmt. Aber vor allen Dingen findet man dort die E-Mail-Adresse. Schreibt dahin, gebt eure Anmerkungen, eure Anregungen weiter. Viele Bundestagsabgeordnete haben auch Bürgersprechstunden, wo Bürgerinnen und Bürger aufgefordert sind, entweder in einem persönlichen Gespräch im Wahlkreisbüro oder per Telefon in Kontakt zu treten. Das würde ich immer empfehlen zu nutzen. Der direkte Draht ist wichtig. Und ich habe ja eben gesagt, dass ich nicht glaube, dass es böswillig ist von vielen Leuten, sondern dass da ein, ja, ich sag mal, Informationsdefizit besteht. Und da ist es eine Möglichkeit für viele Leute, die uns hier auch zuhören, dieses Informationsdefizit bei ihren Abgeordneten, die für den Wahlkreis in Berlin sind, so ein bisschen zu beheben. Trauen Sie und euch, traut euch da einfach mal in Kontakt zu treten. Die Parlamentarier sind vom Volk gewählt und für das Volk gewählt, das heißt auch für jeden Einzelnen in Deutschland. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie und damit die Leute auch Betroffene besser repräsentieren können, kann ich wie gesagt nochmal empfehlen, schreibt da einfach und habt da keine Hemmung.
Und man muss ja nicht Betroffene sein, um zu schreiben, sondern man muss einfach das Anliegen vertreten, Betroffene zu unterstützen.
Ganz genau.
So. Wir hatten noch eine weitere Möglichkeit. Eine Petition gibt es auf Init und die kann man auch immer noch unterzeichnen. Also das ist dann nochmal ein bisschen niedrigschwelliger, aber das wäre ja auch cool, wenn es da noch mehr Unterschriften gäbe.
Einen Link zur Petition packen wir auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung.
Genau. Also man kann ein bisschen was tun. Und ja, aber vor allen Dingen finden wir es jetzt sehr spannend. Simeon, du bist zu uns nochmal das zweite Mal gekommen und wir haben jetzt hoffentlich nochmal neue Informationen mit deiner Hilfe zu diesem Thema.
Und sobald ich mehr weiß oder mehr höre aus Berlin, sage ich euch natürlich Bescheid. Dann könnt ihr allen Hörerinnen und Hörern direkt weitergeben, falls sich da was ändert. Hoffentlich zugunsten einer Neuauflage und einer rechtssicheren Neuauflage des EHS.
Ganz vielen Dank für deine Expertise heute hier wieder bei uns in der Episode. Wer weiß, vielleicht machen wir in der Zukunft ja nochmal was zusammen.
Würde mich freuen.
Ja, super. Vielen Dank und vielen Dank auch mal wieder an alle, die uns bis hierhin zugehört haben.
Tschüss.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.